Ich möchte uns zuerst eine Bibelstelle lesen, sie ist sehr bekannt, in Johannes 13, 23. Das ist eine vierzige Stelle, die handelt vom vertrauten Umgang mit dem Herr Jesus, vom vertrauten Umgang mit Gott. Da heißt es, einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Und das ist doch interessant, der, wo das geschrieben hat, ist genau dieser Jünger. Und die Brüder haben gerätselt, ob er jetzt wirklich unter der Inspiration des Heiligen Geistes einfach schreibt, dass der Jesus uns liebt, dass er die Jünger geliebt hat, oder dass er es, schreibt sonst kein Jünger wie er, dass er es ganz besonders empfunden hat, dass er letztendlich vom Herr Jesus geliebt war. Wenn man die Texte weiterliest, dann sieht man, dass er an der Brust Jesu gelegen hat. Also er hat einen sehr vertrauten Umgang mit dem Herr Jesus. Ist ja, und wenn man frisch bekehrt ist, wenn man die Wiedergeburt erlebt hat, wenn man Gottes Kind ist, dann ist das alles so brennend und so wunderbar. Man hat diesen vertrauten Umgang mit dem Herr Jesus, das ist etwas ganz Normales. Es ist alles Göttliche, ist völlig normal, es ist gegenwärtig und es ist wunderbar. Aber wisst ihr, im Lauf der Zeit passiert dann etwas, es geschieht eine Kollision. Und zwar, es geschieht in der Regel eine Kollision zwischen der biblischen Wahrheit, die Gott geoffenbart hat in der Heiligen Schrift, und zwischen meinen menschlichen Vorstellungen. So sind auch die ganzen Denominationen, auch die ganze Sekte, so sind alle geistliche Gruppen, die unter dem Dach der Christenheit stehen, entstanden. Man hat eigene Vorstellungen. Und ob diese Vorstellungen wirklich mit dem Wort Gottes, mit dem Wille Gottes, mit dem, was der Jesus an uns tun will, übereinstimmen, das ist oft gar nicht relevant, sondern man ist hier gefangen und dann kommt etwas. Dann kommt Misstrauen, Unzufriedenheit auch ins Leben der Gläubigen hinein. Dann kommt Hader. Und vielleicht das Schlimmste, wo wir uns ausschalten, da kommt ein gewisser Unglaube, ein gewisser Kleinglaube. Und das zerstört ganz einfach diesen vertrauten Umgang mit Gott. Wisst ihr, man hat ja eine gewisse Ehrfurcht. Man wagt nicht offen zu rebellieren, aber man ist irgendwo innerlich unzufrieden und hätte es doch anders. Und das ist dann eine Situation, wo man innerlich zerrissen wird. 1. Johannes 1 ab 3 sagt die Bibel, dass der Normalzustand des Gläubigen eigentlich ganz nüchtern, sachlich so aussieht. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen oder völlig sei. Die Bibel sagt also, diese Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel und mit dem Herr Jesus, die bewirkt letztendlich, dass man vollkommen von dieser Freude erfasst wird. Und dann beschreibt er ja die wunderbare Anweisung, wo er sagt, im Vers 7, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das steht alles im Präsens aktiv, das heißt in der Gegenwartsform. Also damit sagt die Bibel, wenn wir im Lichte wandeln, dann ist diese Gemeinschaft dauernd da. Und nur wenn Vers 9 geschieht, wenn also Sünde wirklich ins Bewusstsein kommt, dann müssen wir die bekennen ihm und dann reinigt er uns wiederum von aller Ungerechtigkeit. Also das heißt, selbst wenn mir jetzt keine Sünde bewusst ist, habe ich dauernd nötig gereinigt werden durch Jesu Blut. Das kommt von der Sündenatur. Aber das bewirkt, dass diese dauernde Gemeinschaft da ist. Und erst wenn ich anfange, unzufrieden zu werden, misstrauisch zu werden, enttäuscht zu sein, Gott hat nicht reagiert, wie ich wollte, es läuft nicht, wie ich will, ich stelle mir das anders vor und das kann ja teilweise dramatisch sein, das kann der Beruf bedeuten, das kann die Ehe bedeuten, das kann sogar der Tod bedeuten, das kann Krankheit bedeuten, das kann meine gesamte Situation, auch meine Existenz betreffen, dann wird man zermürbt. Und dann baut sich dieser vertraute Umgang, wie in der Johannes, der Lieblingsjünger Jesu hatte. Man sagt, der Lieblingsjünger Jesu, ja, das ist jetzt die Frage, war er der Lieblingsjünger Jesu oder war es der Jünger, der am meisten empfunden hat, dass er Herr Jesus liebt? Sei dahingestellt. Dann baut sich das ab. Und aus der Kirchengeschichte habe ich ein Beispiel, das mir immer sehr nahe ging. Es war die Frau vom Hatzentäler. Was sie gesagt hat, kann ich nicht sagen. Ich kenne die Kämpfe. Sie sagte, als sie in jungen Jahren schon sterben musste, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es sechs oder siebte Kind, als sie mit Hudson Taylor in diesem mörderischen Land China zur damaligen Zeit für uns unvorstellbaren Kampf hatte, das Evangelium zu verkündigen. Dann liegt sie auf dem Totenbett und Hudson Taylor, der ja ärztliche Ausbildung hatte, sagt ihr, du musst sterben. Du wirst jetzt zum Herrn gehen. Er sagt es sehr schön. Und dann sieht er, wie sie innerlich zusammenzuckt. Und dann sagt er zu ihr, ja, du hast doch keine Angst oder keine Sorge, zu ihm zu gehen. Sie sagt, nein, das ist nicht mein Problem. Wir tun nur meine Kinder leid. Und dann sagt sie etwas, das hat mich niedergehauen. Dann sagt sie, seit sie zum Glauben kam und seit der Zeit, wo sie mit Hudson Taylor diesen Weg ging, um Herr Jesus ganz zu folgen, sagt sie, in diesen 7 Jahren war nie eine Wolke zwischen Herr Jesus und mir. Steht ihr, da habe ich geschluckt. Er sagt, das konnte ich nicht sagen. Wisst ihr, da siehst du halt, es ist schon möglich, dass man einen sehr vertrauten Umgang mit dem Herrn Jesus hat, aber es ist ein Kampf. Wisst ihr, dieser vertraute Umgang, der war ja mit Adam und Eva, wenn ihr 1. Mose 2, 19 und 25 seht, da siehst du was Wunderbares. Sie hatte so einen vertrauten Umgang mit Gott, dass sogar Adam die Tiere benennen durfte. Also er durfte sagen, das ist eine Kuh. Wir wissen nicht, in welcher Sprache war das, Aramäisch, war es Hebräisch, war es eine Sprache, die wir gar nicht mehr kennen. Wir wissen es nicht. Und dann kommt halt in Vers 25, heißt, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Da war vollkommene Harmonie. Man kann sich das nicht vorstellen. Jetzt kommt das Drama in 1. Mose 3. Da wird der Sündenfall beschrieben. Und dann heißt es nicht als Eva aß, sondern erst als Adam aß, weil er war der Prototyp. Und dann heißt es in Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden sich Feigenblätter um, machten sich Schürze und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch, seine Frau, versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete und sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Wisst ihr, das geschieht was ganz Einfaches. Mit dem Einbruch des Sündenfalls empfindet der Mensch plötzlich seine Nacktheit und ich übertrage es jetzt aufs Geistliche. Die Bibel sagt ja, wir haben dreckige Kleider, wir sind nackt und bloß vor Gott mit unserer Sünde. Das, was hier körperlich war, ist bei uns geistlich, im geistlichen Bereich. Du empfindest das sofort und dann kommt etwas und das zerstört den vertrauten Umgang mit dem Herr Jesus, auch mit seinem Vater. Und zwar, wenn man hingeht und hier nicht in Ordnung ist, dann passiert was ganz Einfaches, dann bekommt man Angst. Dann bekommt man Furcht. Darum sagt die Bibel, Furcht ist nicht in der Liebe. Dann geht man auf Distanz. Und dann kommt eine gewisse Frustration. Das ist noch kein Abfall. Das ist nur ein Zustand, wo wir die ganzen Segnungen Gottes, die uns ja gegeben sind, wo wir die ganze Wirkungen, die Gott uns ja verheißen hat, einfach ausschalten, indem wir diesen vertrauten Umgang nicht mehr pflegen. Und wenn man Epheser 2 liest, ab Vers 11, dann sieht man, die Bibel sagt, der Ungläubige ist ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, also er hat nicht keinen Anteil an diesen ganzen Gütern, fremd den Bündnissen der Verheißung, und er hat keine Hoffnung und ist ohne Gott in der Welt. Das ist das Drama. In Epheser 4, 18 erklärt er es nochmals, nimmt er das Wort, das ich jetzt bewusst aus benutzen will. Er sagt hier, denn deren Verstand ist verfinstert und die entfremdet sind dem Leben Gottes. Also, und er erklärt dann und sagt, das ist Unwissenheit und führt zur Verhärtung des Herzens. Wisst ihr, das ist das Problem. Uns geht es dann genauso wie im Ungläubigen. Wir werden dann Gott entfremdet. Das heißt, wir kommen ein Stück weg. Und dann beginnt unser Verstand, das Empfinden zu verlieren, was Gott will. Und dann kommen wir in einen Zustand, wo wir letztendlich uns vor Gott entfremdet, ohne dass wir es merken. Und dann bricht die Sünde ein, dann können wir sie nicht mehr zurückhalten. Der Kolosserbrief beschreibt es, zeigt aber aus Gegenteil, Kolosser 1, 21, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken. Also einst, das ist der Zustand der Ungläubigen. Entfremdung ist nicht der Normalzustand. Wisst ihr, ein Gläubiger, der frustriert ist, oder ein Gläubiger, der unzufrieden ist, oder ein Gläubiger, der mit dem Herr Jesus kein offener Umgang hat und mit ihm nicht diesen vertrauten Umgang hat, ist nicht der Normalfall. Das heißt nicht, dass er dann immer zufrieden ist. Er kann auch sein Herz vor ihm ausschütten. Aber der vertraute Umgang darf nicht beschädigt werden. Weil jetzt geht Paulus weiter und sagt, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um uns heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Also er sagt jetzt praktisch, jetzt bin ich unverklagbar vor Gott vor seinem Angesicht. Völlig in Ordnung. Nicht wie der Adam, der sagt, ich bin nackt. Sondern ich bin völlig in Ordnung, und in dem Moment, wie ich völlig in Ordnung bin, ist eine völlige Gemeinschaft und eine wunderbare Situation, wie ihre Familie, wie die innere Ehe, ist möglich. Ich habe bei Jesus keine Barriere. Es ist kein Hindernis zwischen mir und ihm. Es ist einfach Ruhe, es ist Friede, das ist wunderbar. Aber jetzt sagt er natürlich etwas. Wisst ihr, jetzt kommt die falsche Theologie, die sagt, das ist automatisch. In Vers 23 heißt, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet bleibt, und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Das heißt, der Teufel tut alles, dass ich diese Hoffnung aufgebe. Er tut alles, um mich, ich sag's einmal so, wegzudrängen. Das ist vielleicht der richtige Ausdruck. Man muss sich ja überlegen, als der Herr, der Paulus inspiriert hat, diese Briefe zu schreiben, da hat er ja gewaltige Dinge gesagt. Das sagt ja Gott nicht. Einfach grundlos. Er ist ja nicht wie wir. Wir wählen oft Worte, die, wenn man sie genau analysiert, naja, die sind oft niveaulos. Aber wenn Gott etwas sagt, dann hat es Hand und Fuß. Epheser 2, 13. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Er ist unser Friede. Das geht dann bis Vers 19, wo es heißt, dass wir nicht mehr Fremdlinge sind, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Damit benutzt die Bibel etwas und sagt, du bist jetzt nicht ferne, sondern du bist nahe. Das ist der vertraute Umgang. Und du bist wie eine Familie im Haus Gottes. Die Bibel sagt in Epheser 2, 6, wir sind in die himmlischen Örter versetzt mit Christus durch den Heiligen Geist. Das heißt, da ist diese Gemeinschaft, dieses Empfinden ist einfach da. Wenn das gestört ist, das muss nicht einmal heißen, dass es Sünde ist. Sondern es kann nur ein Kleinglaube, ein Unglaube sein, ein Versanden. Wissen wir, wir haben einen Feind, der Teufel, der alles tut, um uns, ich sage es einmal vorsichtig, ganz, ganz langsam, ohne dass wir es merken, versanden zu lassen. Und dann irgendwann, das ging mir auch schon so, dann wachst du auf und sagst, eigentlich bin ich jetzt nicht nahe. So, ja, eher ferne. Aber die Bibel sagt, du wirst sofort nahegebracht durch Jesu Blut. Wir werden nachher sehen, was das bedeutet. Und in 2. Korinther 6, 16 sagt er sogar, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbilder überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist diese doppelte Gemeinschaft, diese Herrlichkeit, dass der Jesus in mir ist und gleichzeitig, dass er, wie er verheißt, inmitten des Leuchters auch heute Morgen in unserer Mitte da ist und bereit ist, mir zu begegnen, dir zu begegnen. Und das ist dieser vertraute Umgang. Wisst ihr, wenn ich einen vertrauten Umgang habe, dann freue ich mich, wenn der, mit dem ich vertraut bin, da ist. Und dann gehe ich hin, um ihm zu begegnen. Und das ist die richtige Haltung, wenn man in eine Versammlung geht. Alles andere ist Religion. Ist ihr, wir dienen nicht einer Sache, wir dienen einer Person. Und diese Person, sagt die Bibel, ist gegenwärtig. Und in 2. Korinther 1, 3 bis 7 erklärt die Bibel nochmals, was diese Erlösung bewirkt hat. Und was der Vater im Himmel an den Erlöster auch tut. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und dann in 7 sagt er, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Ist ihr, das ist ja ungeheuer. Die Bibel sagt, dieser vertraute Umgang mit Gott, und wie ist das? Die Bibel sagt, der Herr Jesus ist das Angesicht Gottes. Hebräer 10, 19, wenn er das lest, ich kann durch Jesu Blut direkt in die Gegenwart Gottes gehen, sagt die Bibel, der Normalzustand ist, dass er, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, das gehört einfach zu Apostelgeschichte 14, 22, dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Er kann diese Trübsale nicht wegnehmen, weil wir noch nicht vollständig erlöst sind. Wir sind erlöst, wir sind wiedergeboren vom Geist her. Wir sind gerettet. Unsere Seele hat das vollkommene Opfer mit Christus gekreuzigt. Damit haben wir nach Geist und Seele eine völlige Erlösung. Im Geist perfekt, im seelischen Bereich immer, soweit wir glauben. Und im körperlichen Bereich kommt die völlige Erlösung erst nach der Auferstehung. Weil der Körper wird erst bei der Wiederkunft Jesu, bei der Auferstehung verwandelt und erlöst. Also haben wir noch Teile, die uns Probleme bereitet. Und da ist dann eine Diskrepanz und ein Zusammenstoß. Wie es jetzt sagt die Bibel, in diesen Nöten ist Gott bereit, uns vollständig zu trösten. Wisst ihr, ich habe mir oft überlegt, man sagt immer gleich, warum lässt Gott das zu? Naja, ganz viele Dinge lässt Gott gar nicht zu. Ganz viele Dinge sind bedingt durch unsere Erbanlagen, sind bedingt durch unser Leben, sind bedingt durch viele Dinge. Ich habe einen Prediger gekannt, war ein guter Mann. Der ist relativ früh gestorben. Der hat die ganze Zeit nur Hamburger gegessen. Mit amerikanischer Gummiwicken. Kennt ihr die? Wisst ihr, und da kannst du jetzt nicht sagen, warum lässt Gott es zu, dass der stirbt? Wisst ihr, ich denke einfach, Gott lässt das Normale laufen. Je nachdem, was er für einen Plan hat, blockiert er manche Dinge oder gibt sie frei. Aber wir können nicht immer sagen, warum lässt Gott es zu? Sondern da ist ein großer Plan dahinter. Aber in dem, was Gott uns zumutet, da steht ja im 1. Korinther 10, 13, er wird uns nie über unser Vermögen versucht werden lassen, sondern wird immer dafür sorgen, dass wir es aushalten. Sobald wir das akzeptieren und uns trösten lassen, ist dieser vertraute Umgang wieder da. Wisst ihr, wenn ich mich nicht trösten lasse, dann ist der Umgang nicht da. Da bin ich automatisch auf Distanz. 2. Korinther 7, 6. Aber Gott, der die Geringen tröstet, hier tröstet er durch eine ganze Kleinigkeit, durch die Ankunft des Titus. Er tröstet die Geringen. Du kannst jetzt sagen, um mich kümmert sich doch Gott nicht, ich bin doch unbedeutend, spielt überhaupt keine Rolle. Er tröstet auch die Geringen, er tröstet jeden. Und dieser Jünger, der an der Brust Jesu lag, der hat mich am meisten erschüttert. Er lag an der Brust Jesu, sagt zu Deutsch, dass der Herr ihn liebt. Dieser Jünger ist auf Patmos. Ich war schon bei einer Studiereise in Kleinasien in der Türkei. Und das sind so Inseln, die sind vorgelagert und da hat man ihn rausgeschafft. Er war einer der wenigen, die keinen Märtyrertod gestorben sind. Er ist in Ephesus begraben, genauso wie die Maria. Also die Maria ist weder in den Himmel gefahren, noch ist sie in Loreto, glaube ich, heißt das Ding, sondern sie ist in Ephesus begraben. Du kannst ihr Grab besichtigen, genauso das vom Johannes. Und hier ist etwas, das ist ungeheuer. Dieser Mensch, der an den Herr Jesus so geglaubt hat, so an ihm gehangen ist, dass er an seiner Brust lag und der gebrannt hat für ihn, dass er dieses wunderbare Evangelium geschrieben hat, diese wunderbare Johannesbriefe. Dieser Mensch ist jetzt auf Patmos, schon älter. Und da ist jetzt etwas passiert. Ohne dass er es sicher wollte, ist er versandet. Das heißt, er ist vom Angesicht Jesu abgedrängt worden, er ist ihm entfremdet. Und dann heißt es in Offenbarung 1, Vers 12, er berichtet ja das alles nur ganz normal und dann heißt es, und ich wandte mich um. Wisst ihr, was heißt? Ganz praktisch. Die Bibel ist immer ein praktisches Buch. Das heißt, er hat dem Herr Jesus den Rücken zugewandt. Die Bibel geht ja davon aus, dass wir uns das Angesicht zuwenden, durch sein Blut. Kann ich direkt das Angesicht Jesu praktisch vor mir haben und gehe durch Jesu Blut direkt zu ihm. Er hat ihm den Rücken zugekehrt. Wisst ihr, was das ist? Da ist was passiert. Da ist ein Abdriften passiert, ein Versanden, eine langsame Entfremdung. Und der dreht sich praktisch um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redet. Das heißt, der Jesus hatte seinem Rücken reden müssen. Er konnte nicht mehr von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Er dreht sich rum und sieht zuerst die Vollzahl der Gemeinde. Und inmitten der 7 Leuchter einen. Jetzt betont der Herr Jesus, dass er inmitten der Gemeinde ist. 2. Korinther 6 sagt, inmitten der Gläubiger, inmitten der Gemeinde. Und er zeigt ihm sein Gewand, das wunderbar ist. Er zeigt ihm den goldenen Gürtel. Er zeigt ihm alles. Er zeigt ihm sein weißes Haupt. Augen wie Feuerflamme, Füße wie Erz, wie rauschendes Wasser. Und er zeigt, dass er alle in der Hand hat, Vers 16. Und dass er das zweischneidige Schwert, das Wort Gottes hat. Und dann heißt es 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Wisst ihr, er lag nicht mehr zu Jesu Füßen vorher. Er hat ihn gar nicht mehr gesehen. Er wusste gar nicht, wo die Füße Jesu sind. Er wusste gar nicht, wo das Angesicht Jesu ist. Wisst ihr, und das passiert ja uns. Kennt ihr das? Dass du plötzlich anfängst, dich um dich selber zu drehen. Wisst ihr, jetzt nicht um dich selber zu drehen. Die Probleme werden so radikal. Ich habe das im Beruf oft erlebt, aber ich habe es auch privat erlebt, in der Familie. Ich habe es erlebt in der Gemeinde. Ich habe es auf aller Ebene erlebt. Plötzlich werden die Probleme wie ein Kreisel. Sie treiben dich um. Sie machen dich verrückt. Sie bringen dich aus dem Gleichgewicht. Du weißt nicht mehr, wo du bist. Wisst ihr, und dann, wenn das passiert, dann passt auf. Dann ist der Teufel dran, etwas zu tun, das letztendlich einen Schaden anrichtet, das man kaum beschreiben kann. Aus dem Grund sagt Salomo, wie der Salomo sagt ja, ich hatte alles. Er sagt nicht nur, ich hatte alles. Er sagt, ich habe alles getan, was ich wollte. Ich habe meiner Seele, meinen Augen, er hat nichts sich vorenthalten. Er hat jede Sünde ausgelebt. Und dann am Schluss seines Lebens schreibt er ja dieses berühmte Buch der Prediger und sagt dann die Quintessenz, also die Zusammenfassung all dessen, was er gelernt hat. Und da sagt er was Hochinteressantes in Prediger 8, Vers 3. Lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen und folge davon und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut alles, was er will. Denn das Wort des Königs ist mächtig. Wisst ihr? Durch das alles, durch unsere Umstände und auch durch die Probleme, durch die Schwierigkeiten, versucht der Teufel uns vom Angesicht Jesu zu verscheuchen. Wisst ihr, dann kommt diese Entfremdung. Wisst ihr, und jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig, da brauchen wir sich als Gläubiger zuerst einmal gar nicht schämen. Das ist der normale geistliche Kampf, das ist normal. Wisst ihr, wir dürfen keinen Perfektionismus aufbauen und jetzt so tun, wie wenn das mir nicht passiert. Wenn mir einer sagt, mir passiert es nicht, dann sage ich, glaube ich dir einfach nicht. Weil jeder Mensch hat diese Kämpfe. Ich sage, ich würde es dir glauben, wenn du mir glaubhaft versichern könntest, dass deine Seele in der Erlösung schon vollständig automatisch wie der Geist dabei ist und dein Körper auch. Das heißt, wenn du schon Auferstehungsleben hast, dann glaube ich es dir. Aber vorher nicht. Wisst ihr, und das ist einfach normal. Aber die Bibel sagt, lass dich ja nicht verscheuchen. Und das passiert in der Regel auf eine ganz ekelige und böse Art, die wir nicht merken. Wisst ihr, was der Witz bei Versuchung ist und der Witz bei Verführung ist? Dass wir es nicht merken. Wisst ihr, man sagt immer, guck, dort ist der Verführer, guck dort. Dann sage ich, jawohl, wenn du sehen kannst, dort ist der Verführer, ist schon keine Verführung mehr. Wenn ein normaler Gläubiger dem Verführer nicht nachläuft. Es ist oft so, dass er dich vernebelt, dass er dich einlullt. Und Johannes 8, 44 sagt, ihr habt den Teufel zum Vater, was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das heißt, der Teufel geht hin und lügt mich an auf 2 Ebenen. Und durch diese Lügen, wenn ich die annehme, geschieht die Entfremdung. Er lügt mich an über meine Situation. Er sagt zum Beispiel, es ist aussichtslos. Hat Gott das auch gesagt? Das müssen wir zuerst klären. Und das Zweite, er lügt mich an über Gott selber. Er sagt praktisch, guck, Gott meint es ja gar nicht gut mit dir. Guck, Gott hilft dir ja gar nicht. Wisst ihr, das alles sind diese Lügen. In Wirklichkeit sagt die Bibel, Gott wird selbst unsere Erfechtung, alles was passiert, so kontrolliere, dass uns nichts geschehen kann. Es wird nicht über unser Vermögen gehen. Er wird uns sogar trösten in diesen Dingen. Er hat hier wirklich Wunderbares mit uns vor. Aber es geschieht durch Gedanken. Das steht in 2. Korinther 10, 4 und die Folgeverse, wo die Bibel sagt, dass ein Teufel Sein Anliegen ist, bei uns etwas zu schaffen. Wir haben es ja die Schallplatte genannt. Er sagt hier, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Hehe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, um jeden Gedanken gefangen zu nehmen, zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Die Bibel sagt, der Teufel versucht, eine Festung in deine Gedanken zu schaffen. Und diese Festung, das macht er durch Vernunftschlüsse. Wisst ihr, das kann logisch sein. Zu mir haben schon Leute gesagt, aber das stimmt doch. Dann sage ich trotzdem gelogen, was der Teufel sagt. Die Situation ist so, aber er lügt dich wegen der Situation an. Das sind oft nur kleine Lügen drumherum. Und wenn du die glaubst und annimmst, dann siehst du plötzlich die ganze Situation im falschen Licht. Und dann wirst du von Jesus entfremdet, weil dann kriegst du Misstrauen. Dann kriegst du Hader. Und im Jesaja 45, 9 steht, wehe dem, der hadert. Dann merkst du plötzlich, jetzt wird auch mein Verhältnis zu ihm getrübt. Und in Offenbarung 3,20 geht sogar so weit, dass er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist dann dramatisch, dass jemand schon so weit geht, dass der Jesus bei ihm anklopfen muss. Das kann passieren durch diese Dinge. Wisst ihr, das kommt natürlich von dem, dass der geistliche Kampf ein wirklicher Kampf auf Leben und Tod ist. Das ist kein Spiel. Da geht es auch nicht nur um Preisgericht und nicht nur um Belohnung. Da geht es um wirklich Leben und Tod. Und das Zweite, was ist, wir haben einen Feind, der alles versucht, dass diese Erlösung nicht wirkt. Der will uns vom Angesicht Jesu weghaben, weil dann hat er uns auf der Palette und kann uns angreifen, wie er will. Dann sind wir schutzlos. Ja, und er sagt halt, diese dauernde, ich sag's mal so, dass man Gott gegenüber eine böse Haltung einnimmt, das ist Judas 1,16, dann sagt er, das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick oder ihrem Schicksal hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Wisst ihr, das Problem ist einfach, man hat dann keinen Blick mehr für das, was der Herr Jesus getan hat. Man hat keinen Blick mehr und der Teufel lügt uns eben an, was Gott tut und was er nicht tut. Wisst ihr, wenn ich etwas erwarte, wo die Bibel gar nicht sagt, dass Gott tut, dann kriege ich ein Problem. Ich muss mich einfach unterwerfen und sagen, gut, du machst keinen Fehler. Wisst ihr, den Satz, da stimmen alle zu, solange sie nicht betroffen sind. Sobald du betroffen bist, kenne ich von mir. Das lässt sich leicht sagen, wenn du letztendlich das nicht selber durchleben musst. Jetzt geht Paulus hin und sagt in Philipper 4,11, wisst ihr, jetzt müssen wir mal den Paulus kurz ansehen. Er war ein ausgebildeter Theologe, er war ein Pharisäer und er war römischer Bürger, er war ein wohlhabender Mann, er war ein Mann, der aus guten Verhältnissen kam. Jetzt sagt er, nachdem er um des Kampfes willen, einmal sagt in Philipper 3, dass er alles für Dreck achtet, nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Aber das funktioniert in diesen Kämpfen. Wisst ihr, und jetzt sage ich es immer ganz vorsichtig. Ich habe bei mir schon festgestellt, wenn alles glatt geht, ist vielleicht die gefährlichste Zeit der Anfechtung. Wisst ihr, dann passt du ja nicht auf. Oh, da habe ich mit mir zufrieden, das ist alles wunderbar. Wenn es dir dreckig geht oder du Probleme hast, dann sieht es wieder anders aus. Aber jetzt sagt Paulus was ganz Einfaches. Er sagt, ich vermag alles. Das heißt, mich trösten zu lassen, die vertraute Verbindung mit dem Herr Jesus, dieses wunderbare Leben mit ihm, diesen vertrauten Umgang, das alles zu haben, die ganze Segnung in Christus auszuleben, wirklich im Sieg zu leben, aber Zeugnis zu sein. Ich vermag das alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wisst ihr, jetzt kommt halt das Problem. Der Teufel, das habe ich lange nicht erkannt, er produziert vor allem eine einzige Sache. In Hebräer 3 wird geredet über die Ruhe in Christus. Das ist dieses Vertraute, völlig in ihm zur Ruhe, mit ihm in Ordnung zu sein, mit ihm zufrieden zu sein, wirklich zur Ruhe in ihm. Er sagt, Vers 19, wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Und da steht jetzt nicht, Und es gibt zwei griechische Wörter. Da steht nicht das Wort für die Weigerung zu glauben, sondern da steht das Wort einfach Unglaube. Das heißt, Unglaube, der produziert wird durch diese Zermürbung, durch diese Lüge des Teufels, durch den Alltagskampf, durch meine eigenen, oft falsche Vorstellungen, durch dieses ganze Sammelsurium. Hier ist dann dieser Kampf, der letztendlich, ich sage es mal so, bewirkt, dass ich im Unglauben handle. Wisst ihr, wir glauben ja immer, Gott muss mit uns zufrieden sein, dann hilft er uns. Das ist ein völlig irrer Gedanke. Und zwar, wir gehen immer davon aus, wir müssen Leistung bringen, dann ist Gott mit uns zufrieden. Wisst ihr, beim Passa war es ganz einfach. Als er das Blut sah, ging er vorüber. Das heißt, Gott hat ganz andere Ebenen und Kriterien über Zufriedenheit, wenn er mit uns zufrieden ist, wie wir. Wisst ihr, und da hast du immer diesen Zwang, wenn du wirklich gut bist, wenn du wirklich glaubst, wenn du etwas bringst, dann wirst du letztendlich belohnt. Und ich sage es mal so, Hebräer 11, 6 sagt was ganz einfach. Es ist fast nicht zu glauben, was hier geschrieben steht. Das ist eine totale Vereinfachung. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das ist ja gerade das Gegenteil von dem, was wir tun und denken. Wir denken immer, jetzt muss ich ihm was bringen. Jetzt muss ich noch ein bisschen perfekter werden. Jetzt muss ich noch fasten. Jetzt muss ich noch beten. Jetzt muss ich irgendetwas tun. Die Bibel sagt, Gott will, dass wir kommen. Und wenn er hier sagt, dass er ist, das ist für die Ungläubigen, dass er ist für uns Gläubige, dass er real ist und wirklich handelt. Und hier ist ein ganz zentraler Punkt. Wir müssen glauben. Und das ist das, ich sage, soll ich es ehrlich sagen, an dem Punkt habe ich am meisten zu kämpfen, dass, wenn ich in kindlichem Glaube komme, dass er mich belohnen wird. Das ist brutal, oder? Allein schon, wenn ich wirklich im Glaube komme, belohnt er mich. Ich muss also nur glauben. Ist euch jetzt klar, warum der Teufel den Glaube zerstört? In dem Moment, wie er den Glaube zerstört, hat er die Belohnung zerstört, hat er die Hilfe Gottes zerstört, hat er alles zerstört, wo Gott mir helfen kann. Also darf ich mir alles zerstören lassen, nur nicht den Glauben. Hebräer 4, 6 sagt, und ich meine jetzt nicht der Glaube an die Erlösung, dass ich gerettet bin, sondern einfach der Glaube, wir haben das ja in der letzten Verkündigung gesehen, 2. Korinther 1, 10. Er hat mich gerettet in der Vergangenheit, er rettet mich jetzt und er wird mich zukünftig retten. Diese Rettung, wenn ich die nicht mehr von kindlichem Gemüt, von ganzem einfältigem Herzen glaube, dann kommt da die Belohnung nicht. Es hängt alles am kindlich einfältigen Glauben, da muss ich Gott auch vertrauen. Hebräer 4, 6 sagt nämlich, es ist einfach unmöglich, wegen des Unglaubens in die Ruhe in Christus einzugehen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist alles so schwer, du hast leichter wie ich, du hast nicht meine Probleme. Wisst ihr, das ist völlig egal. Ich glaube, dass jeder Mensch Probleme hat, unterschiedlichster Couleur. Aber jeder Wiedergeborene, jeder in unserer Mitte, der Gotteskind ist, hat etwas. 2. Korinther 4, 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. In der Sekunde der Wiedergeburt kommt der Geist des Glaubens in uns hinein. Das heißt, ich habe jetzt durch den Heiligen Geist die Fähigkeit zu glauben. Wenn ich im Lichte wandle, dass ich nicht in bewusster Sünde lebe, dann kann ich jederzeit glauben. Und kann das alles annehmen, was der Herr Jesus hier für mich erworben hat. Der Geist des Glaubens ist da. Dazu gehört natürlich 1. Johannes 1, 7 bis 9. Ich wandle im Licht, wenn ich eine bewusste Sünde habe, bekenne ich sie. Wisst ihr, und wenn das der Fall ist, ich kann das doch der Glaube. Ich muss mich da nicht anstrengen. Das ist eine Fähigkeit, das ist eine Frage des Willens. Wisst ihr, und der Teufel lügt mich so an, dass ich es gar nicht mehr probiere, dass ich gar nicht glaube und gar nicht sage. Wisst ihr, vor einer Zeit habe ich plötzlich angefangen zu sagen, ich glaube jetzt. Und dann kam eine riese Mauer. Und jetzt musste ich sagen, und damit glaube ich, dass du mich belohnst. Wisst ihr, ich habe das Hebräer 11 gelesen, theoretisch. Aber jetzt kam es praktisch bei mir. Du musst jetzt glauben. Und dann kam der Teufel und gesagt, wenn es nicht klappt, steht ihr? Sollte Gott gesagt haben, wenn? Wir haben auf der Bank so ein Programm gehabt, das heißt, was wäre wenn? Da konntest du Entwicklungen berechnen. Aber das gibt's im Geistlichen nicht, was wäre wenn? Sondern Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Wenn er das so sagt, dann ist es so. Und wenn du jetzt wirklich glaubst und glaubst, dass wenn du glaubst, dass er dich dann auch belohnt, wegen deinem Glaube, den du selber gar nicht hast, sondern den du geschenkt bekommen hast mit der Wiedergeburt, der schon lange in dir drin ist, du benutzt nur etwas. Er sagt praktisch, wenn du bereit bist, ein Auto zu benutzen, bist du schneller am anderen Platz. Das musst du glauben, du musst reinsteigen, musst den Schlüssel rumdrehen, musst Benzin haben, musst hinfahren. Wenn du das nicht glaubst, dann sagst du, oh, ich glaube das nicht, dass das Auto mich da hinbringt. Was passiert dann? Nix. Und so ist es im Glauben. Du musst glauben, dass der Glaube in dir ist. Du musst glauben, dass du ihn mit einer einfachen Willensentscheidung auslösen kannst. Und du musst glauben, dass Gott dich dann belohnt und dass er dann mit dir zufrieden ist, solange du im Licht wandelst und nicht in einer bewussten Sünde lebst. Das ist ja einfach. Da kommt immer der Teufel und sagt, ja, wenn du jetzt heute Morgen beim Mahl nicht fleischlich gewesen wärst, wenn du nicht heute Morgen beim Frühstück fleischlich gewesen wärst, wenn du nicht letzte Woche im Laden, wo man dich gefragt hat, feig gewesen wärst. Kennt ihr das? Die Bibel nennt es den Verkläger der Brüder. In Sacharja 3, wenn ihr mal Zeit habt, lest in Ruhe Sacharja 3, du siehst, wie der Teufel das macht. Da darf er nicht drauf hören. Ihr müsst kommen und sagen, Jesu Blut, durch Jesu Blut komme ich. Die müssen kommen wie die kleinen Kinder und in kindlichem Glauben fest gekrallt sei an der Tatsache, er belohnt mich. Ich sage ganz ehrlich, man muss sich umstellen. Ich bin dann einmal rein, das Alte Testament, das hat mich einfach umgetrieben, wie das die Alten gemacht haben. 2. Mose 17, 4 bis 6. Wisst ihr, da siehst du dann etwas, das hat mit einer Vorschattung, also musterhafte Beispielgebung von Gott, wo er uns musterhafte Beispiel gibt, wie man das machen kann. Zudem ist das Alte Testament da, dass wir ein Musterbeispiel haben, wie wir es machen können, kindlich. Wir haben natürlich viel mehr wie sie, wir haben die völlige Erlösung. Aber da war es einfach so, die waren in Not. Und jetzt, Mose, der Führer Israels, wusste nicht mehr, was machen. Und dann heißt sie, 2. Mose 17, Vers 4, da schrie Mose zum Herrn. Wisst ihr, er geht jetzt nicht hin und beklagt sich, geht hin und diskutiert mit seinen Israeliten und sagt, ihr habt keine Ahnung und macht Streit, sondern macht was völlig anderes. Er lässt die Situation sei, wie sie will und geht zu dem, mit dem er vertrautem Umgang hat, mit dem Gott Israels. Geht hin und schrie zum Herrn. Jetzt sagt der Herr was ganz Einfaches. Vers 6, siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen, da wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Es wird Wasser herauslaufen. Müsst ihr euch vorstellen. Und er tut es. Er glaubt einfach, was Gott ihm sagt. Das ist ein ganz einfacher Schritt. Du hast eine Not, du gehst zu ihm. Und hier hast du natürlich, wer ist das Angesicht Gottes, der Herr Jesus? Wer ist im Alten Testament der Einzige, der sich als Gott Israels offenbart, der Herr Jesus? Wer ist der Fels, er? Wer wurde zweimal geschlagen für die Sünde Natur, der Herr Jesus? Das heißt, du gehst jetzt kindlich zu ihm, nimmst die Erlösung einfach an, lässt dich reinigen und dann glaubst du, dass er dich durchbringt und dich hier aus dem Elend rausreißt. Das hat er gleich hinterher im Kampf gegen Amalek. Amalek ist ein Bild für die Sünde, ist ein Bild für die Angriffe von außen. Als Amalek gegen ihn kämpft, heißt es Vers 11, und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Ließ er die Hand sinken, haben sie verloren. Wisst ihr, es kommen die zwei Brüder und stärken ihm die Hände, dass sie oben bleiben. Wisst ihr, solange du in kindlichem Glauben von ihm alles erwartest, passiert's. Er wird es belohnen. Du darfst nicht nach deine Gefühle gehen. Du darfst nicht nach deiner Logik gehen. Wisst ihr, die Logik taugt hier nichts im Geistlichen. Die Logik ist für den Beruf wunderbar. Die Logik ist für manche Sachen einwandfrei. Aber die Bibel sagt, das müssen wir einfach sehen, Abraham glaubte Gott, Römer 4, das, wo nichts zu hoffen war, er nämlich gegen jede menschliche, ich sage es in meinen Worten, menschliche Situation, er war 100, seine Frau 90, er glaubte gegen jede Vorstellungskraft, gegen jede Möglichkeit, gegen jede Logik, dass er mit 100-jährig und 90-jährig ein Kind zeugen kann. Und sie haben ein Kind bekommen. Wisst ihr, wenn Gott etwas sagt, muss ich praktisch dann sagen, gut, Gottes Zusage steht über meiner Logik. Gottes Zusage ist wichtiger. Wenn ich im normalen Leben lebe, brauche ich meine Logik und mein gesunder Menschenverstand. Aber im Geistlichen muss ich immer davon ausgehen, dass das, was Gott sagt, selbst wenn meine Logik das Gegenteil sagt, keine Rolle spielt. Das heißt, er bringt mich durch. Wisst ihr, und dann muss man sein Gefühl zügeln. Guckt her, Hannah. 1. Samuel 1. War doch ein Drama. Wisst ihr, wenn du in Israel kein Kind gehabt hast, das war ein Drama. Weil das war deine Versorgung. Die hatte keine Rentenversicherung wie wir. Und die andere Frau, die hat zwei Frauen gehabt, war ja in Israel erlaubt. Aber Gott sagt wieder, wegen der Härtigkeit eures Herzens, genauso wie die Entlassung, das waren halt Dinge, wo einfach Gott hier die noch gelassen hat, weil sie noch nicht der Geist der Sohnschaft hatten. Darum durften wir das im Alten Testament, im Neuen natürlich nicht. Und die andere hatte Kinder, hat sie immer, immer gequält und geplagt. Was denkt ihr, was diese Frau mitgemacht hat? Wisst ihr, dann geht sie ja hoch zu dem Fest und dann schüttet sie vor Gott, jetzt kommt dieser vertraute Umgang mit Gott, und schüttet sie ihr Herz so aus, dass Eli, der Priester, sogar glaubt, dass sie betrunken ist. Er glaubt, die ist betrunken. Ist ja dramatisch. Und dann sagt sie zu ihm, nein, ich habe nur mein Herz vor Gott ausgeschüttet. Und selbst der Eli, der ja so auf zwei Schultern Wasser getragen hat, der ja teilweise entschieden, teilweise nicht entschieden war, der ja also einfach, sagen wir, lau war, sagt dann wird zu Deutsch, Gott soll dir es auch geben. Und dann passiert das Wunder und sie bekommt das Samuel und noch weitere Kinder. Sie wird die Mutter des großen Führers Israels. Wisst ihr, die hat einfach etwas tun müssen, ihr Herz ausschütten. Sie hat glauben müssen, dass jetzt Gott hilft. Wisst ihr, wenn man das nicht tut, dann versandet man. Der Teufel, er wird dir dann alles erzählen. Er wird dir das so lange erzählen, bis du nichts anderes mehr glauben kannst. Dann macht er dich kaputt. Wisst ihr, ich muss hingehen und sagen, egal was mein Hirn sagt, egal was mein Gefühl sagt, egal was die Menschen sagen, ich gehe jetzt und stelle mich aufs Wort Gottes. Wenn Gott was anders sagt, dann glaube ich ihm. Und dann muss man das auch tun. Wer Gottes Wort hört und tut, muss dann das Risiko eingehen. Wisst ihr, ich hatte in meinem Beruf, wir haben immer wieder gefragt, wie kannst du 43 Jahre auf einer Bank gearbeitet haben als Gläubiger? Das geht. Das ist mörderisch, aber es geht. Du musst halt klare Verhältnisse haben. Es muss klar sein, dass du nicht lügst. Es muss klar sein, dass du nicht betrügst. Es muss klar sein, dass du einen sauberen Weg gehst. Wenn das klar ist, geht alles. Aber das sind Kämpfe ohne Ende. Und wenn du da nicht lernst, dein Herz vom Herrn auszuschütten, hast du keine Chance. Wisst ihr, ich hab bei mir auf der Filiale, wo ich Filialleiter war in Albstadt, ich habe Dinge mitgemacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hatte meinen direkten Vertriebsleiter einen Stock über mir. Ich habe Dinge mitgemacht, die kann man in Worte nicht beschreiben. Meine Frau sagte mal zu mir, so kannst du nicht mehr heimkommen. Und dann hat Gott mir die Tür aufgemacht, nach Stuttgart zu gehen und diese Fusionen da von den Landesbanken als Praktiker zu machen. Das war unbeschreiblich, ich konnte mir das nicht vorstellen. Alle haben mir gesagt, es ist falsch. Und als ich hatte innerlich die Gewissheit, es ist richtig vor Gott, als ich es gemacht habe, war die beste Zeit meines Berufslebens. Wisst ihr, aber es kommt der entscheidende Punkt. Ich hatte dort dauernd diese Kämpfe, dauernd diese Anfechtungen. Dann habe ich zum Herrn geschrien und habe gesagt, Herr, habe mein Herz ausgeschüttet, habe ihn im Glauben geehrt, habe gesagt, wenn ich jetzt hier nochmals die restlichen Jahre meines Lebens, war ja 11 fast, ein neuer Weg gehe, ihre Bank, wo ich nie was mit zu tun hatte, völlig neues Gebiet, wo gefährlich ist und alles, was mir vielleicht nicht liegt, da kommen könnte. Ich bitte dich, mach, dass ich das nicht mehr erleben muss, was ich erlebt habe. Wisst ihr, was passiert ist? Es ist nichts mehr passiert. Gott hat das Gebet so radikal erhört, dass ich am Anfang völlig misstrauisch war. Ich habe geglaubt, der blufft mich. Plötzlich kam die Führungsschiene und hat mir, ich sage mal so, nur noch Gutes getan. Die haben mir Gutes getan, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe es gar nicht geglaubt. Wisst ihr, mein alter Vertriebsleiter hat mir bei der Beurteilung, wo ich weggegangen bin, ich musste, 20 Minuten bevor mein Verabschiedungsfeier anging, da war schon das Essen und das ist schon alles vorbereitet gewesen, musste ich noch ein Personalgespräch, eine Beurteilung mit einer Angestellten führen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Dann hat er mir in meiner Beurteilung hat er mir noch eine reingehauen, indem er einen Punkt auf 3 runtergesetzt hat. Grundlos. Hat gesagt, der Bereichsleiter will sowas. Ist ja. Und dann gehe ich nach Stuttgart. Also ich erzähle das nicht aus eigener Erich. Erzähle das, um zu zeigen, wie Gott handelt. Ich habe einfach geschafft wie in Ebingau. Ich habe ganzes Engagement gezeigt. Ich kann nicht anders. Ich kann nur richtig oder gar nicht. Gell? Und dann ist was passiert, dann kriege ich die Beurteilung von meinem neuen Vorgesetzten das erste Mal auf den Tisch. Dann sagt er, wenn Sie einig sind, unterschreiben Sie sie. Dann habe ich sie ergo gesagt, die unterschreibe ich nicht. Durchweg lauter Einser. Dann sage ich, so gut bin ich nicht. Sagt er, ich sehe Sie so, unterschreiben Sie. So ging es die ganze Zeit. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich hatte in Ebinger oft die Situation, um das zu zeigen, ich habe geschafft bis vielleicht um 17 Uhr, da bin ich heim und da bin ich um 19 Uhr wieder das Geschäft, habe wieder bis 21 Uhr weiter geschafft. Wenn ich das einmal nicht gemacht habe, dann hat mein Vertriebsleiter vielleicht zu mir gesagt, hast keine Lust mehr zum Schaffen, wisst ihr. In Stuttgart ist passiert, da kam mein Vorgesetzter und gesagt, oh Kaufmann, du schaffst so viel mittags um 2, geh doch heim. Habe gesagt, nee, geh doch nicht, geh heim. Wisst ihr, das sind Sachen passiert. Das Gebet ist so erhört worden, es ist um 180 Grad gedreht. Aber jetzt sage ich es mal hart, mein Verstand hat mir gesagt, geht nicht. Mein Gefühl hat mir gesagt, geht nicht. Wisst ihr, ich musste glauben, dass jetzt Gott aufgrund von dem Gebet eingreift, das hat er getan. So bin ich ja in den Vorruhestand geraten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Dame sagt zu mir, wir wollen Sie alle in den Vorruhestand schicken. Sei bei mir glaubt's nicht, weil wenn Sie die Unterschriften von den Bereichsleitern brauchen, die gäbe die nicht. Das war ausgeschlossen, völlig ausgeschlossen. Am anderen Morgen ruft sie mich an um 9 Uhr und sagt, ich habe sie. Ich habe gesagt, es gibt's nicht. Wisst ihr, da hat Gott alle Türen aufgemacht, ohne dass ich was Besonderes machte. Ich habe nur geglaubt, ich habe gebetet, dass er das Elend wegnimmt. Wisst ihr, am Anfang war das hart. Jeden Tag 4 Stunden hin und her. Dass du überhaupt schaffen kannst. War brutal. Aber je länger das gegangen ist, wurde das zu einer Freude. Wisst ihr, ich habe dann gelernt, wie man liest und dann schläft. Ich hatte völlige Intervalle. Da hat mein Körper schon eine Uhr aufgebaut, wo ich dann im Ruhestand war, habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt fehlt mir die Zeit. Es ist keine Zeit mehr zum Schlafen und zum Lesen. Das war nichts. Wisst ihr, aber ich will das betonen. Wenn du glaubst, du hast den Glaube in dir, dass er dir hilft und wie er dir hilft, das musst du ihm überlassen. Dann fängt er an einzugreifen und wenn du ihn ehrst, dann wird er helfen. Wisst ihr, und der Nächste, der mir nachging, war der David. David heißt Liebling auf Hebräisch, wenn man es übersetzt. Er war der Liebling Gottes, er hat ihn rausgesucht, der Jüngste. Und David war ein Mann, der Gott wirklich von ganzem Herzen gedient hat. Aber sein Fleisch hat ihn immer wieder überrollt. Es hat ihn überrollt bei der Bathseba. Er hat Ehebruch begangen, er hat einen Mord begangen, er war brutal teilweise, er hat dann aus wohl Hochmut Volkszählung gemacht auf der Tenne Aravnas. Er hat also Dinge getan, die unbeschreiblich sind. Und dann im Schluss von seinem Leben, jetzt muss ich einfach gucken, haben diese Sünde, er hat ja Buße drüber getan, hat Vergebung, hat sein Versagen, den vertrauten Umgang mit Gott zerstört. In 2. Samuel 22 sagt er, David redete zu dem Herrn die Worte dieses Liedes an dem Tag, als ihn der Herr aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Und dann sagt er, der Herr ist mein Fels, der Herr ist meine Burg, der Herr ist mein Retter, er ist das Horn meines Heils, er ist meine sichere Festung, er hat mich vor Gewalttat befreit, er hat mich von allen Feinden errettet, er hat mich vom Tod errettet. Und dann sagt er in Vers 7, in der Bedrängnis schrie ich zu meinem Gott, sein Ohr hat mein Schreien dann gehört und dann erklärt er, wie er dann vor Gott gerettet wird. Vers 17, er streckte seine Hand aus von den Höhen und ergriff mich und zog mich aus großen Wassern und rettete mich von meinem mächtigen Feind, von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Offenbarung 17, 15 sagt, das Völkermeer, das sind diese Wasser, die hier gemeint sind. Da sagt er klipp und klar, das sind diese großen Wasser, die Menschen sind furchtbar, versteht ihr? Die Menschen sind furchtbar. Und er sagt nicht, das ist jetzt interessant, er sagt nicht, er hat mich gar nicht ins Wasser reinkommen lassen. Er sagt, ich kam ins Wasser rein. Aber als ich dann drin war, weil ich zu Gott schrie, streckte er seine Hand aus, ergriff mich und zog mich heraus. Er hat mich vom mächtigsten Feind gerettet, vor allen Hassern. Die Bibel sagt, er befreite mich. Und er sagt, ich bin nicht abgefallen. Ich hielt es ganz mit ihm. Ich hütete mich vor meiner Sünde. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Das ist die Bedingung. Ich wandle im Geist, lebe keiner bewussten Sünde. Und dann glaube ich, und das hat er getan. Und er sagt, 28, kommt euch bekannt vor, denn du rettest das elende Volk. Wisst ihr? Obwohl er der König war, sagt er, eigentlich bin ich elend. Denn du, Herr, bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Dann sagt er, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Es ist alles vollkommen. Dann erklärt das Wort Gottes, es ist geläutert, es ist wunderbar. Er ist wieder der Fels, der mir Kraft gibt. Er ist der Schild meines Heils, seine Herablassung. Die Menschwerdung Jesu, die hier ihm auch zugute kam, außerhalb von Zeit und Raum, kam ihm zugute. Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf. Du hast mich gerettet, auch interessanter Punkt, aus den Streitigkeiten meines Volkes. Wisst ihr, er sagt nicht umsonst, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Weh, wenn du in die Hände der Menschen fällst, das ist nicht gut, sondern in die Hand Gottes musst du fallen. Er sagt, er ist der Fels meines Heils. Wisst ihr, und so geht's bis zu Vers 51 ununterbrochen. Und das ist ein Mensch, der so ein Versager war, der so charakterlich unmöglich war, aber hatte etwas. Er wollte Gott dienen. Er wusste, dass wenn er gereinigt ist, in Ordnung ist mit Gott, das dann funktioniert. Und genau das hat er erlebt. Wisst ihr, dann am Schluss seines Lebens redet Gott zu ihm. Und dann tut er etwas, das hat mich jedes Mal, wenn ich es gelesen habe, erschüttert. 1. Chroniker 17, Vers 16. Da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder. Was ich habe mir überlegt, du stehst ja in Ehrfurcht vor Gott, so haben die Juden gebetet, mit erhobenen Händen oder kniend. Jetzt geht der David hin und das ist der vertraute Umgang mit Gott. Wisst ihr, was der macht? Der setzt sich plötzlich vor Gott nieder. Jetzt könnten wir sagen, ist das die Haltung der mangelnden Ehrfurcht? Nein, das ist die Haltung des vertrauten Umgangs mit Gott. Er setzt sich vor ihm nieder und sprach, wer bin ich, Herr, o Gott? Was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Er sagt plötzlich, obwohl ich unmöglich bin, hast du mich durchgebracht, weil er geglaubt hat. Und er sagt, du kennst ja deinen Knecht. Er sagt nicht, ich bin frömmer wie ich oder will Heuchler und frömmer sein, als du es weißt. Du kennst mich ja, weißt ja, wie ich bin. Wissen wir mal, David studiere, ist hochinteressant. Und er geht dann am Schluss 27 hin und sagt, denn was du, Herr, gesegnet hast, das ist auf ewig gesegnet. Lässt es in Ruhe. Er ist völlig fasziniert von seinem Gott. Und er ist fasziniert und sagt, du hast mich gesegnet. Und das ist Epheser 1, Vers 3, gesegnet mit jedem geistlichen Leben in der himmlischen Welt. Wir haben alles. Jetzt müssen wir nur noch glauben, dass er eingreift, dass er uns belohnt und dass er uns nicht zuschande werden lässt. Wisst ihr, ich habe zeitlang auch für meine Kinder gebetet. Tu das, tu jenes, das ist auch nicht falsch. Aber in letzter Zeit hänge ich immer einen Satz an, der ist ganz einfach. Lass desjenige nicht zuschanden werden. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Er allein weiß, was geschehen muss, dass wir nicht zuschanden werden. Dann sagt er in 1. Chroniker 18, im nächsten Kapitel, Vers 6 im B-Teil, denn der Herr half David überall, wo er hinzog. Entschuldigung, das ist eine Regel ohne Ausnahme, überall. Kann das im Neuen Testament auch sein? 2. Korinther 1, 10 sagt Paulus, er hat mich in der Vergangenheit gerettet, er rettet mich jetzt und wird mich zukünftig erretten. Ganz genau der gleiche Gedanke. Du siehst hier Wunderbares. Dann Vers 13 wieder. Der Herr half David überall, wo er hinzog, egal was er getan hat. Und das ist das, was der Paulus in 2. Korinther 12 in der Praxis zeigt. Da zeigt er ganz einfach, dass es im Neuen Bund genauso ist. Wenn du kindlich kommst, und Paulus hat dann das erlebt, das war in 2. Korinther 1 war, das musst du dann auf eine Art und Weise erleben, als er diese Krankheit hatte. Man sagt ja, das wird vor der Gemeinde geschrieben, sie hätten ihre Augen ausgerissen, um es ihm zu geben. Man vermutet, dass eine Augenkrankheit war. Für den, der das Wort Gottes schreiben musste im Gefängnis, war das eine schwere Last. Und 2. Korinther 12, 7 sagt er, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfeil fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Also er geht ganz einfach hin und sagt, oh Herr, nimm das von mir. Nächster Vers. Er hat zu mir gesagt, lass dir in meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Das steht wörtlich, über mir zelte. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist letztendlich der vertraute Umgang mit Gott. Dass ich nicht mehr beurteile und sage, ich bin so schwach, ich bin so elend, ich bin nicht würdig, Gott hilf mir nicht, sondern dass man ganz einfach hingeht wie ein kleines Kind und glaubt, der Gott durch Glaube ehrt, nämlich dem zustimmt, was er sagt und es glaubt und auch annimmt. Und da steht im Psalm 25,3, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat, da geht keiner kaputt. Dass ich das wirklich glaube, dann sagt er was ganz Einfaches. Dann wird er mich erretten, so wie er mich in der Vergangenheit errettet hat. Er wird mich zukünftig erretten. Er wird mich auch erretten, wenn es gefährlich wird. Ich brauche keine Angst vor der Zukunft haben. Ich habe die Gewissheit, keiner wird zu Schande. Er rettet mich, egal wo ich bin. Wisst ihr, das ist aber Glaube. Versteht ihr? Wenn ich den Glauben nicht habe, kommt die Segnung nicht. Wenn ich den Glauben nicht habe, kommt letztendlich auch, und das ist ganz zentral und ganz wichtig, kommt diese Belohnung nicht. Da passiert dann nichts. Und jetzt könnt ihr sagen, naja, das ist halt so einer gesagt, der durch vorlaufende Gnade gerade so noch davongekommen ist. Nö. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. 1. Chroniker 28, 12. Salomo hat ja den Tempel gebaut. Aber alle Pläne, aller Priesterdienst, alle Geräte, alles, was den Tempel betrifft, kam von David. Das hat ihm Gott trotz seiner Schwäche, trotz seiner Unmöglichkeit, durch den Heiligen Geist geoffenbart. Jetzt sage ich es mal im Neuen Testament. Deine Gnadegabe, die Gott dir gegeben hat, wirkt auch, wenn du schwach bist. Wenn du glaubst, dann wirkt sie noch ganz anders. Und da heißt es, 1. Chroniker 28, 12, auch einen Plan, alles dessen, was er durch den Geist in sich hatte. Wisst ihr, diese ganze Offenbarung Gottes, die war in David, und da war keine Minderung, obwohl er schwach war. Und dann, in 29, dann siehst du, wie er nochmal hingeht. Reichtum und Ehre kommen von dir. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Wir sind Fremdlinge und Gäste auf Erden, nämlich vor dir, wie alle unsere Väter. Ich habe jetzt neutestamentlich das auf Erden reingelesen. Wisst ihr, das ist fast schon neutestamentlich. Ja, jetzt geht er hin, der hat jetzt so einen vertrauten Umgang mit Gott, dass der etwas tut. Das hat mich das hat mich völlig fasziniert. In 1. Chroniker 29, 19. Und gib meinem Sohn Salomo ein ungeteiltes Herz. Er hat genau gewusst, sein Sohn ist nicht wie er. Und Salomo ist wegen seinem geteilten Herz, wegen diesen 1000 Frauen, ist er ins Elend geraten. Wisst ihr, ich möchte langsam den Kreis schließen mit zwei Bibelstellen. Jesaja 6, der große Prophet Jesaja, als er die ganze Offenbarung Gottes bekommt, passiert trotzdem was. In Kapitel 6, Vers 3, da kommen dann in dem Fall diese Seraphim, diese Engel. Einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Der Heerschar in die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Als die Herrlichkeit Gottes geoffenbart wurde, die Bibel sagt, die wird geoffenbart im Angesicht Jesu. Wenn du dem Herr Jesus begegnest, dann passiert das Gleiche. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, der Herr der Heerscharen, gesehen. Wenn du Gott begegnest von Angesicht zu Angesicht, kommt deine Schwachstelle raus. Jetzt könnte man sagen, wenn man nicht vertrauter Umgang hat, nicht kindlich glaubt, nicht glaubt, dass Gott Glaube belohnt, trotz meiner Schwäche, dann können wir verzweifeln. Da flog einer der Seraphim zu ihm, erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach er, hier bin ich, sende mich. Wisst ihr, wenn du kommst mit deiner Schwäche, mit deiner Sündhaftigkeit, auch deiner, wo du nicht 100% Sieg hast, kommst zu meinem Jesus, passiert genau das Gleiche. Du musst nur ehrlich sein. Dann kommt die Kohle vom Altar, ein Bild fürs neutestamentliche Blut Jesu. Es nimmt deine Sünde hinweg und dann passiert etwas. Dann erwartet Gott sofort und du bist sofort bereit und du kannst es sofort, dass du ihm dienen kannst. Er sagt, wen soll ich senden? Und dann kannst du sagen von ganzem Herzen, mich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Und dann sagt Gott nicht, naja, jetzt müssen wir dich zuerst noch heiligen und ein bisschen besser machen, sondern sagt klipp und klar, geh hin und sprich zum Volk, sofort beginnt die Berufung. Wir sind schon alles herrlich. Meine ganze Schwachheit, meine Sündhaftigkeit, alles wird durch Jesu Blut gelöscht. Das vollkommene Opfer ist vollkommen perfekt. Und das, was der Jesus getan hat, reicht für mich vollständig. Jesu Opfer ist vollkommen und perfekt. Jetzt muss man ganz nüchtern sachlich sagen, die Bibel offenbart etwas Wunderbares. Sie sagt nur, du musst doch Glauben zustimmen. Steht in Epheser 1, 17 bis 19. Über die Wirksamkeit des Opfers. Er sagt, die glauben, nicht die generell zum Glauben gekommen sind, sondern die an das Glauben. Sagt er, wird sofort wirksam. Gewaltige Kräfte werden ausgelöst. Das funktioniert alles, wenn man glaubt. Und ich möchte mit einer Bibelstelle schließen und das ist der Haken. Jede Sache hat einen Haken. Jakobus 1, Vers 5 und 6. Wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Gott hat Weisheit verheißen. Wenn ich dann aufgrund von einer Verheißung bete, kriege ich es 100%. Wenn ich keine Verheißung habe, dann muss ich es Gott überlassen, wie er mein Gebet erhört. Wisst ihr, man muss schön aufpassen, ob man Verheißung hat oder nicht. Aber jetzt kommt der Haken. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, da steht im Griechischen Seele, unbeständig in allen seinen Wegen. Das heißt, da kommt der seelische Bereich wieder. Wisst ihr, diese Gedanke. Ja, stimmt es, was Gott sagt? Sollte Gott gesagt haben, dann kommt es. Und da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Du musst nur kommen wie ein kleines Kind, stur wie ein Panzer. Kein Millimeter nachgeben und sagen, ich glaube, was hier geschrieben steht. Ich glaube, keiner wird zu Schande, welcher Gottes Herr. Herr Jesus, ich harre auf dich. Du hast mich mit dem Vater versöhnt. Du bist mein Fürsprecher vom Vater. Ich glaube jetzt, dass in der Situation du mich rettest. Du hast den Paulus gerettet. In der Vergangenheit, in der Gegenwart, zukünftig. Du sagst klipp und klar. Und das ist der entscheidende Punkt. In deinem Wort, dass wir Nachahmer des Paulus sein solltet. Ich ahme Paulus nach. Ich glaube, dass du mich rettest. Und da klammern wir sich ja ihn. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat, dann passiert's. Wenn du nur im geringsten zweifelst, passiert nichts. Ist euch klar? Wenn du nur im geringsten zweifelst, passiert nichts. Das Problem. Gott fordert von uns nur eines, was wir können, wenn wir den Geist des Glaubens haben. Glaube. Entschuldigung. Wir leben in einer Menschengesellschaft. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner. Wie wir dauernd gewohnt sind, haben uns alle Lügner in der Presse, in allem. Die Leute sind ja raffiniert und hinterhältig ohne Ende. Suggeriert der Mensch grundsätzlich, dass er im Zweifel ergelogen wird. Dann kommt der Teufel und sagt, Gott macht's auch so. Aber das ist die größte Lüge. Die Bibel sagt etwas und das hat mich umgehauen. Der Gott, der nicht lügen kann. Gott kann gar nicht lügen. Das, was hier geschrieben steht, ist 1000% die Wahrheit. Ich muss mich nur im Glauben draufstellen und ihn ehren, indem ich das glaube und sage, der Rest weg. Dann wirst du in einem unwahrscheinlich vertrauten Umgang wie in ihm sein. Dann wirst du wieder David wirklich den Mut haben, dich vor ihm niederzusetzen wie ein kleines Kind. Du wirst am Ende deines Lebens sagen können, wer bin ich, dass du mich bis hierher gebracht hast. Und das nennt Paulus in 2. Korinther 4 einen Triumphzug. Jetzt ist die Frage, glaube ich Gott, dass er das tun will oder glaube ich es ihm nicht? An dem Punkt kämpfe ich auch immer noch, aber ich glaube, da muss jeder kämpfen, bis er in die Ewigkeit geht. Wir müssen einfach lernen, ihm zu glauben, ihn durch Glauben zu ehren, wie in Abraham. Und dann geschehen Dinge, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch. Ich möchte beten. Herr Jesus, was für eine Herrlichkeit hast du für uns geschaffen, als du dich erniedrigt hast und mit deinem kostbaren und teuren Blut diese große Erlösung geschaffen hast. Du hast ein vollkommenes Opfer geschaffen, völlige Erlösung, die bei uns bewirkt, dass wir nach Geist, Seele und Leib wirklich dir dienen können, von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit allem unserem Denken. Jetzt gib einfach Gnade, dass das bei uns im Bewusstsein ist, dass wir den Geist des Glaubens haben und dass wir dir glauben können und dass wir nicht zuschande werden, wenn wir in kindlichem Glaube das wirklich von dir erwartet und dann einfach dir überlassen, was du tust. Wir beten dich an, Herr Jesus, und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.